Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu lädt sie Michael Köhler ein.
Das Publikum hat immer recht, das Publikum zahlt Eintritt. Die Menschen auf der Bühne erheben den Anspruch zu unterhalten, zu belehren, aufzurütteln, was auch immer. Und das Publikum muss jeden Abend neu gewonnen werden.
Keine Sorge, der Moderator hat nicht gewechselt. Unverkennbar war das natürlich die Stimme des Kabarettisten und Fernsehmoderators Harald Schmidt. In unserer Serie über das Publikum, wo ist es, wo bleibt es, wo will es hin, kommt er zu Wort am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, zu der ich Sie herzlich einlade. Der Theaterregisseur Thorsten Lensing, und damit wollen wir anfangen, inszeniert meist außerhalb kommunaler Stadttheaterbetriebe. Er kann auf ein anspruchsvolles Ensemble meist zurückgreifen, das gern und viel mit ihm arbeitet. Nicht selten gehen seine Produktionen dann jahrelang auf Tournee. Darunter etwa die Bühnenfassung des Romans Unendlicher Spaß von David Foster Wallace, die 2019 auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Sein erstes selbstverfasstes Stück hat er nun mit bekannten Bühnengrößen wie Ursina Lardi, Sebastian Blomberg, David Striso umgesetzt. Es heißt Verrückt nach Trost und kam prominent heraus bei den Salzburger Festspielen. Hören wir Sven Ricklefs über eine schräge Sinnsuche am Strand.
Hier, du alte Saufziege.
Hey, Papa hat nie zu Mama alte Saufziege gesagt.
Hat er doch gesagt.
Hat er nicht?
Hat er doch
Nein.
gesagt. Doch, der hat immer alte Saufziege.
Nein, hat er nicht.
Was hat er denn gesagt?
Spritbacke.
Hier, du alte Spritbacke.
Sie spielen. Sie spielen am Meer. Sie spielen Mama und Papa, um für Momente zu vergessen, dass sie ihre Eltern verloren haben. So beginnt Thorsten Lensings Verrückt nach Trost bei den Salzburger Festspielen und es ist berührend zu sehen, wie Ursina Lardi und David Striso in den Rollen von Charlotte und Felix schlüpfen, die sich wiederum spielend in ihre Eltern verwandeln, wie sie sich deren Lebensfreude in Erinnerung rufen, um für den Augenblick getröstet zu sein. Verrückt nach Trost spielt mit dem Spiel und erzählt zugleich von der Kraft der Erinnerung und der Sehnsucht nach Beziehung. Dabei begleitet es die beiden Figuren durch verschiedenste Phasen ihres Lebens bis ins hohe Alter und führt sie dabei in die verschiedensten Begegnungen, die zwischen Traum und Realität changieren. Dafür allerdings haben sich ihre Lebenswege schon als Kinder getrennt, wollte doch einer von beiden das Spiel, das sie bisher einte, nicht mehr mitspielen.
Wollen wir die Rollen tauschen? Willst du mal Papa spielen? Dann spiele ich Mama.
Nein, ich spiele dieses Spiel nie mehr.
Oder einfach nicht mehr so oft. Vielleicht nur noch einmal in der Woche oder einmal im Monat. Immer am Mittwoch oder am Wochenende.
Ich habe nur noch dir zuliebe mitgespielt.
Aber du hast dich kaputt gelacht.
Nein, das war ich nicht. Das war Mama.
Während sich also Charlotte dem Spiel und damit auch dem Reich der Erinnerung verschließt, um zu vergessen, und sich damit aber auch einen Teil des Gefühlslebens abschneidet, sieht man Felix im Erwachsenenalter als einen, der völlig von seinem Körper getrennt ist. Verrückt nach Trost scheinen sie beide, auch wenn Charlotte einmal von sich sagt, sie wolle nicht mehr getröstet werden. Verrückt nach Trost scheinen aber auch alle anderen Figuren, die den beiden im Laufe dieses Stückes begegnen oder die ihnen aus der Lektüre eines Buches oder aus dem Traum sehr real auf der Bühne erwachsen. Sei es der tiefentraumatisierte Taucher mit Selbstmordambitionen, der eigentlich nichts zu sagen hat, wie er erklärt, dies aber am liebsten in sechsfüßigen Jampen tut. Sei es der Liebhaber, der die Körpergeräusche seines Ex abhört, um ihm noch immer nahe zu sein. Seien es die Tiere, in die sich das grandiose vierköpfige Ensemble immer wieder verwandelt. Sebastian Blomberg in die unendlich langsame und leicht wackelige Schildkröte etwa. André Jung in den schlendernden Orang-Utan oder Ursina Lardi in den eckigen Oktopus. Der ist dann auch der einzige unter den Tieren, der sprechen kann und seine Nähe zu Lardis anderer Figur, Charlotte, zumindest ansatzweise erklärt. Doch vieles bleibt surreal in Thorsten Lensings Verrückt nach Trost. In seinen besten Momenten schwebt dieses Stück und vermittelt dennoch eine Ahnung von den Verlorenheiten und Sehnsüchten seiner Figuren und findet dabei immer wieder eine tröstliche Poesie, selbst noch am Ende des Lebens, in der Beziehung zu einem Pflegeroboter.
Ich vergesse immer, dass du ein Pflegeroboter bist.
Ich auch.
Ich vergesse auch, dass ich ich bin.
Besser geht's nicht.
Genau. Ich kenne diese Dame nicht, die in diesem schrumpeligen Körper hier haust.
Andere schlafen mit Tieren.
Schlimmer geht immer, ne?
Und so entpuppt sich Verrückt nach Trost als poetisch-surreales Menschenspiel, das in seinem Poesiewillen nur manchmal ein wenig ausfranst und dabei eine leichte Überlänge von 3 Spielstunden erzeugt. Trotzdem sind die Salzburger Festspiele um ein Schauspielerfest reicher.
Trost mit Überlänge. Sven Rickleff sah die Uraufführung von Thorsten Lensing bei den Salzburger Festspielen. Jetzt geht es um ein neues Forschungsprojekt über Philosophie und Rassismus. Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai 2020 und der anschließenden Black Lives Matter-Bewegung, da erhielt nicht nur die Diskussion um die Umbenennung der Berliner U-Bahn-Haltestelle Mohrenstraße Auftrieb. Auch die antisemitischen Anschläge von Halle und Hanau trugen dazu bei, in der akademischen Philosophie durchaus mal nach dem rassistischen Erbe zu fragen. Ausgerechnet Immanuel Kant etwa, Kopf der Aufklärung, der sprach von einer Hierarchie der Rassen. Der Kurzschluss, er sei deshalb Rassist gewesen, der ist so falsch, wie hierarchisches Denken gänzlich von der Hand zu weisen auch falsch ist. Andrea Esser ist Leiterin des Arbeitsbereichs für praktische Philosophie der Schiller-Universität in Jena. Sie forscht künftig mit DFG-Mitteln selbstkritisch zum Anteil des Rassismus am deutschen Idealismus und an der Gewaltgeschichte. Sie habe ich gefragt, was haben Sie vor, was erwarten Sie sich?
Wir haben vor, die Diskussion, die sich, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, um die Frage, war Kant, Hegel, XY ein Rassist, konzentriert und die jetzt zunehmend, würde ich sagen, sich in Extrempositionen einrichtet, auch zunehmend emotionalisiert wird. Ja, ich würde sagen, die um eine weitere Fragestellung anzureichen, ein bisschen zu öffnen und deutlich zu machen, dass es sich bei dieser Problematik des Rassismus, Sexismus und Antisemitismus um ein politisches Problem handelt und dass sich die Philosophie mit diesem politischen Problem auseinandersetzen muss. Wir haben das in folgenden Überlegungen vor. Das eine ist, dass wir denken, es bedarf einer selbstkritischen Philosophiegeschichte. Also das heißt, der Überlegung auch, wie wir eigentlich immer unsere Geschichte schreiben, ob wir sie wirklich weiterschreiben wollen auf dieser individualistischen Basis der Klassikern, die aus isolierten, von der Gesellschaft und der geschichtlichen Entwicklung weitgehend abgekoppelten Genies ihre Gedanken entwickelt haben, oder ob wir vielleicht überlegen müssen, inwiefern wir auch unsere Methoden der Geschichtsschreibung und der Rezeption dieser Klassiker kritisch prüfen müssen. Dann würden wir auch, gerade weil die Diskussion jetzt ja nicht nur innerphilosophisch ist, sondern öffentlich, versuchen, ja, ein bisschen eine Serviceleistung auch zu machen. Das heißt, kommentierte Textsammlungen bereitzustellen, das Material auch überhaupt zu archivieren und zu veröffentlichen, dass es zugänglich ist und das auch mit, ja, Interpretationsvarianten und mit auch Argumentationsanalysen zu verbinden, sodass es in Lehre und Forschung auch aufgegriffen werden kann und auch in den Schulen verwendet werden kann.
Frau Esse, ich höre aus Ihren Worten heraus, dass so Fragen wie, ob Kant ein Rassist war, Hegel judenfeindlich und die deutschen Idealisten alle Sexisten, das ist Ihnen zu grob.
Ja, so ist es. Und zwar halten wir die Frage auch tatsächlich, finde ich, ganz unproblematisch. Weil, wissen Sie, sie verengt die Auseinandersetzung mit dem Thema von vornherein auf die jeweilige Person und sie zielt darauf, dass man am Ende mit einer viel zu schlichten Ja-Nein-Antwort die Untersuchung abschließt. Und das Problem Rassismus, Sexismus, Antisemitismus ist aber viel zu komplex, als dass man es in so Ja-Nein-Entscheidungen oder in Schwarz-Weiß begreifen könnte. Und es ist das Anliegen unseres Projektes zu zeigen, dass wir andere Fragen stellen müssen.
Frau Esser, wir sind aufgeschreckt worden im vergangenen Jahr, als es eine Debatte um Kant gab und Formulierungen wie denen, dass er im Rahmen einer Hierarchie der Menschengeschlechter über eine Rasse der Weißen sprach, über gelbe Indianer und Neger und rote Indianer. Dazu muss man wissen, dass es in der Naturwissenschaft jener Zeit von Linné eine Taxonomie gab, Hierarchien. Solche Begriffe finden sich übrigens nicht in den Hauptwerken Kritik der reinen Vernunft. Warum überrascht einen das? Weil die Köpfe, also die größten Köpfe der Aufklärung, davon sprachen. Was ist das Irritierende daran? Oder sind das nicht eher beiläufige Stellen in Briefen? Warum nehmen wir das so wichtig?
Das eine ist, die Diskussion hat schon gezeigt, es ist nicht nur in den Vorlesungsnachschriften, zum Beispiel der physischen Geografie, wo Kant sich immer auf Quellen anderer Reiseberichte oder eben auf die damals entstehende Naturforschung bezieht, sondern es ist durchaus auch so, dass sie das in veröffentlichten Schriften wie der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten kleine Seitenhiebe haben. Da ist dann von den Südseebewohnern die Rede, die ihre Talente verkommen lassen und ja, man kann sagen, ein Leben führen wie gute Schafe. Ja, das ist auch in der Anthropologie der Fall. Also es ist nicht nur so, dass es in den Nebenschriften oder kleinen Schriften zu finden ist. Auch in der Kritik der Urteilskraft haben sie Passagen, sondern eben auch eben in den kritischen Schriften. Und das andere ist aber, egal wie man das jetzt innerhalb der Kantforschung beurteilen würde, und das muss man natürlich innerhalb der Kantforschung, aber diese Texte liegen gegenwärtig vor und auf diese Texte wird zurückgegriffen nach wie vor. Und wenn man sie nicht kommentiert, dann kann man sie heranziehen zur Legitimation, zur Stützung von rassistischen, sexistischen und antisemitischen Ideologien. Das ist das, was für unsere Gegenwart so wichtig ist. Und deshalb können wir nicht einfach nur ein historisches Urteil fällen und sagen, ja gut, der Kant war ein Kind seiner Zeit, der war in seinen Forschungsstand eingebettet, was übrigens auch nicht so homogen war, wie man das vermuten möchte, sondern es gab auch zu dieser Zeit heftige Auseinandersetzungen über den Begriff der Rasse und auch über die Frage, wie man mit den anderen Völkern umgehen soll. Auch hier keine so ganz einfache Antwort.
Man muss nicht sonderlich an Dialektik geschult sein, um zu wissen, dass das, wogegen man sich wendet, man auch immer ein Stück weit weiter transportiert. Etwas einfacher gesagt, es gibt einen Schlüsseltext des sogenannten Abolitionismus, also der Abschaffung der Sklaverei, im Sterbejahr von Heinrich von Kleist verfasst. Vielleicht ahnen Sie, worauf ich hinaus will, die Verlobung in Santo Domingo, ein klassischer, zentraler Text der Abschaffung des Sklavenhandels, also eine Programmschrift. Da ist schon in der dritten Zeile von fürchterlichen alten Negern die Rede. Müssen Sie solche dialektischen Verschränkungen mitdenken, dass sowas ja immer mitbenannt wird, wogegen man sich wendet?
Ja, aber das gibt es natürlich die jetzt genau die Frage, so lautet ja auch unser Projekt, wie umgehen mit? In der Tat, erstens mal bis in die Sprache und Terminologie hinein, treffen wir auf Ausdrücke, Bezeichnungen, Fremdbezeichnungen, Herabwürdigungen, die wir heute nicht mehr aussprechen wollen und auch nicht mehr zuschreiben wollen. Aber jetzt haben wir die Frage, was machen wir damit? Machen wir quasi Lückentexte oder lesen wir diese Texte nicht mehr? Ich halte das für eine problematische Lösung, weil das sind historische Dokumente. Und in der Tat gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt ein Kleist oder auch ein Kant-Zitat, wo von den fürchterlichen alten Schwarzen da nicht Rede ist, man kann das auslassen, man kann es in Anführungszeichen setzen, man kann das N-Wort benutzen, man hat genug sprachliche Markierungen, um eine Distanzierung deutlich zu machen und damit in die Reflexion zu bringen und es nicht unkommentiert durchzureichen. Also ich glaube, wir entgehen dieser Dialektik nur, indem wir sie mitreflektieren und explizit machen, nicht indem wir streichen oder drüber hinweglesen.
Ein letztes ist mir wichtig, Frau Professor Esser, Sie machen den lokalen Bezug ganz stark. Jena als Ort der Frühromantik, der akademischen Blüte, der Philosophie mit Hegel, mit Schelling, mit Fichte, also den ganz Großen des deutschen Idealismus. Das ist auch ein Stück Archäologie deutscher idealistischer Philosophiegeschichte?
Ja, das kann man so sagen. Und wir werden sicher in die Archive gehen und wir werden versuchen, auch eben das für unser Thema jetzt wichtige Material auszugraben, wenn Sie so wollen, und aber auch immer mit dem entsprechenden Forschungsstand und mit dem entsprechenden historischen Kontext auch bereitzustellen. Aber das ist in der Tat auch zu einem gewissen Teil auch eine philosophiehistorische Arbeit.
Sagt Andrea Esser, sie leitet in Jena das Forschungsprojekt über Philosophie und Rassismus. Pandemie, Kriege und Energiekrise, sie treffen auch das Theater, die Theater. Das Publikum zögert, bleibt teils dauerhaft aus. Privattheatern droht sogar Insolvenz. Der Deutsche Bühnenverein hat im Rahmen der Weiterentwicklung des Kulturprogramms Neustart Kultur 5 Millionen Euro zugesichert bekommen für ihr Back-to-Stage-Programm. Denn Aufführungen sind im Jahr 2020/21 um 70% zurückgegangen, die Zahl der Zuschauer sogar um 80%. In unserer Serie über das Publikum habe ich mit dem Schauspieler, Kabarettisten, Autor, Fernsehmoderator Harald Schmidt gesprochen, der insbesondere durch seine Late-Night-Show-Formate einem großen Publikum bekannt wurde. Ihn habe ich gefragt, ums Publikum muss man jeden Abend kämpfen?
Natürlich, das Publikum hat immer recht, das Publikum zahlt Eintritt. Die Menschen auf der Bühne erheben den Anspruch zu unterhalten, zu belehren, aufzurütteln, was auch immer. Und das Publikum muss jeden Abend neu gewonnen werden.
Machen Sie einen Unterschied, ob Sie auf einer Bühne des Komödiens stehen, ob Sie eine Bambi-Preisverleihung machen, ob Sie Tschechow spielen oder eine Traumschiff-Episode einspielen?
Ja gut, Tschechow spiele ich ja nie. Der einzige Unterschied ist der Raum. Das Handwerk ist ja immer dasselbe. Es geht immer darum, das Publikum für sich einzunehmen. Man muss dann aber auch wissen, wie es so im Theater heißt, wozu man geladen ist. Ja, eine Bambi-Verleihung hat einfach einen anderen Anspruch als ein Kabarettabend. Und im Traumschiff spreche ich ja Texte, die ein Autor liefert.
Da ist nicht viel mit kreativer Gestaltungsmöglichkeit. Da muss man sich disziplinieren, ne?
Ja, das ist ein Handwerk. Also das ist der Beruf. Ich habe auch gar kein Interesse, wie es viele Schauspieler machen, über die Texte zu diskutieren. Ich exekutiere die so, wie sie geliefert werden.
Soll man so wie Handke 1966 sein Publikum beschimpfen?
Das hat sich ausbeschimpft. Es ist ja auch bald gar nicht mehr genug Publikum da, um beschimpft zu werden. Und wenn Sie sich das auf YouTube angucken, diese Publikumsbeschimpfung, da saßen die Damen ja noch in Nerzjäckchen und mit Perlenkette drin. Die Zeit ist ja vollständig vorbei. Also das Publikum lässt sich ja auch gerne beschimpfen, wenn es von der Bühne her sehr gut gemacht ist. Aber jetzt zu glauben, man könnte noch in irgendeiner Form provozieren, das ist naiv.
Sind Sie gern Publikumsliebling?
Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich habe auch das Glück, bei allem, was ich jetzt mache, sind die Veranstaltungen ausverkauft. Das liegt aber daran, dass das Publikum bei mir genau weiß, was es zu erwarten hat und genau aus dem Grund kommt. Ich selber sehe mich ja in so einer angelsächsischen Tradition. Das heißt, ich muss den Laden immer auf eigene Rechnung vollkriegen. Also ich war sehr überrascht, als sich unsere Theater plötzlich selber in der Corona-Krise für systemrelevant erklärt haben. Als ich auf der Schauspielschule war, ging es darum, das System fertig zu machen aus Theaterkreisen. Also hat sich doch ein bisschen was gewandelt.
Ich habe zur Vorbereitung eine 10 Jahre alte Serie Ihrer Playmobil-Geschichten antiker Klassiker geguckt. Und zwar die mit Ödipus. Fürs intellektuelle Publikum haben Sie sowas gemacht. Da würden Sie wahrscheinlich auch die Heimatsschlacht von Kleist oder den Nathan nachspielen wollen. Zu gleicher Zeit, aber wir haben es schon erwähnt, machen Sie auch fürs Breitenpublikum. Da gibt es keine Berührungsängste. Beides machen Sie gleichermaßen gern.
Ja, natürlich. Also da, ich sehe mich in der Tradition, um mal ganz den Ball flach zu halten, von Sir Laurence Olivier, der einfach gefragt wurde, warum haben Sie denn diesen Film gemacht? Und die Antwort war, mein neuer Rolls-Royce war teurer als erwartet. Und ich habe auch kürzlich nochmal das Interview, das sehr empfehlenswert ist, gesehen, was Günter Gauss mit Gründgens geführt hat, wo Gründgens sagt, ich spielte, was zu spielen war. Also überhaupt ein grandioser Satz. Ich meine, dieses Künstlergetue hat sich auch ein bisschen erledigt, weil der Markt zu hart geworden ist. Aber zu sagen, ich suche mir meine Rollen sehr genau aus, passt das zu mir und so weiter, das war nie mein Ding. Sondern mittlerweile ist ja, wie ich schon zu Tode geritten habe, die Devise Drehort geht vor Inhalt. Es ist immer ein Beruf, der erledigt werden muss.
Pointe geht vor Freundschaft, habe ich von Ihnen mal gelernt. Das ist ein Job, der abgewickelt werden muss.
Ja.
Heinz Schroth hat mir mal sehr einfach gesagt, weißt du, viele Auftritte, viel Honorar, wenig Auftritte, wenig Honorar. So das Credo des Freiberuflers.
Ja, also das Geld steht jetzt bei mir nicht im Vordergrund für dem, was ich auf der Bühne mache. Aber ich hatte auch lange Zeit ganz klar, Existenzängste, ja. Also mindestens 15 Jahre lang am Anfang, als ich losgezogen bin, auf eigene Rechnung aufzutreten. Und das bestätigen einem viele. Im Grunde geht das nie ganz weg. Das ist auch eine ganz gute Basis eigentlich, weil es den Motor am Laufen hält. Ja, und weil es auch immer für so eine gewisse Grundspannung sorgt.
Vor 8 Wochen, da haben Sie, ich glaube, der Berliner Zeitung gesagt, mich interessieren am Theater keine Projekte. So ein Abend Molière-Barriere nach Bakunin und Frank Castorf Reloaded wäre, glaube ich, nichts für Sie, ne?
Doch, den hat ja Castorf gemacht. Das Problem ist, dass wir natürlich viel Castorf sehen müssen von Leuten, die nicht Castorf sind. Das ist ja immer das Anstrengende, ja? Das ist so, wie Steven Soderbergh gesagt hat, bei der Premiere von Pulp Fiction wusste er, dass wir jetzt 20 Jahre Pulp Fiction sehen müssen von Leuten, die es nicht können. Einen Castorf-Abend würde ich mir 5 Stunden antun, aber das ist schon einer der wenigen, wo ich überhaupt noch mal ins Theater gehen würde. Denn ich lebe schon, was Theateraufführungen angeht, in der Vergangenheit. Also ich habe so viel hervorragend Hervorragendes gesehen. Das genügt mir und ich bin jetzt nicht mehr bereit, mir irgendwas reinzugucken. Also wo ich sicher nicht reingehe, wenn es heißt nach, ja, Antigone nach. Das interessiert mich lieber. Entweder ich will Antigone sehen oder ich bleibe halt gleich zu Hause.
Habe ich gerade mit meinen Kindern, gerade mit denen zu Hause alleine privat gelesen.
Antigone?
Ja, klar.
Sie lesen mit Ihren Kindern Antigone?
Ja, natürlich. Wir spielen das auch.
Das ist aber ein strenges Regiment.
Wer daddeln kann, kann auch Rilke und Ben auswendig lernen.
Ich meine, Rilke und Ben, eine erfolgreiche Pointe von mir auf der Bühne ist, dass eine Bekannte mir gesagt hat, sie hat der Tochter gesagt, das Gedicht ist von Ben und die Tochter fragt, wer heißt er mit Nachnamen? Also ich würde mal sagen, Rilke und Ben ist ein sehr, 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 sehr handverlesenes Publikum mittlerweile, das überhaupt die Namen schon mal gehört hat.
Mich interessieren am Theater keine Projekte. Bei dem Satz bleiben Sie.
Ja, natürlich. Weil das heißt ja immer, ich gehe ins Theater in erster Linie, weil ich Schauspieler sehen will. Und zwar grandiose Schauspieler. Und Projekt heißt ja meistens, man wagt sich an ein Thema ran, zu dem man keinerlei Kompetenz hat. Ja. Also ich habe das in Stuttgart ja früher erlebt, da wurde chorisch gesprochen mit Laien. Da wurde so der Daimler-Benz-Vorstand angegriffen. Ja. Der Daimler-Benz-Vorstand saß unten und strahlte im Grunde aus, wenn es euch interessiert, kann ich euch mal die richtigen Zahlen geben. Ja. Also die Sümmchen, über die ihr euch da echauffiert, dafür verlassen wir nicht mal die Tiefgarage. Und insofern ist das dann für mich uninteressant. Da kann ich auch ein Buch lesen.
Jetzt haben Sie mir gerade das Stöckchen hingehalten mit den tollen Aufführungen. Wir sind nicht viele Jahre auseinander und ich werde geständig. Wenn man einmal 1981 Uli Wildgrüber als Ödipus gesehen hat in der Inszenierung von Gosch oder ein Jahr später Jürgen Flims Leonce und Lena oder Branko Samarowski als Tasso, der Mäske wird oft kalt genannt von Menschen, die sich warm fahren und glauben, nur weil sie die Hitze fliegend überfällt, vergisst man nicht, ne?
Nee, absolut verkehrt es sich natürlich auch in Erinnerung. Also man sollte auch nicht den Fehler machen, Aufführungen, die als epochal gelten und die aufgezeichnet wurden, sich nochmal anzuschauen. Ich habe bei allen, wirklich bei allen, die Erfahrung gemacht, es trägt nicht mehr. Ja, die Zeit ist drüber hinweggegangen. Man muss das im Gedächtnis behalten. Da wird die Aufführung auch immer toller, als sie jemals wahrscheinlich war. Und Theater lebt ja wirklich nur von dem Augenblick, wo es stattfindet. Mich hat das oft fasziniert, wenn man tolle Aufführungen gesehen hat. Dann wartet man 10 Minuten, dann baut die Technik schon das Bühnenbild ab und dann ist da nichts mehr. Ja? Und das ist das Großartige, dass es eben nur im Moment entsteht, auf der Bühne, in Verbindung mit den Zuschauern.
Schauspieler und Publikum sind wie Herr und Knecht? Man weiß manchmal nicht, wer wer ist?
Nein, nein. Also es gibt ja auch so tolle pathetische Formulierungen. Dem Schauspieler muss es gelingen, das Publikum in seinen Atem zu zwingen. Da ist aber was dran. Ja? Man merkt es daran, wenn man Pausen macht. Das muss man sich natürlich leisten können, eine Pause zu machen. Ja? Aber im Grunde ist eine Theateraufführung ja ein imaginärer Dialog mit dem Publikum. Und die Schauspieler kriegen ja auch mit dem Hinterkopf mit, was unten im Zuschauerraum los ist, wer wie reagiert. Also so eine Art drittes Auge.
Imaginärer Dialog gefällt mir. Ich paraphrasiere in 3 sehr einfachen Worten, was Boto Strauß über eine ganze Seite schreibt. Im Theater lernt Publikum und die Bühnenarbeiter Figur zu machen. Eine, die sie vorher nicht hatten.
Ja, das ist mir zu intelligent. Ich begreife ja Boto Strauß Sätze gar nicht. Also ich meine, ich habe zwar seine Stücke gesehen in Stuttgart, die haben mir auch sehr gut gefallen, aber das Einzige, was ich von Boto Strauß übernommen habe, war dieses Vorwort von Georges Bataille, was immer in den Stuttgarter Programmheften vorne drin stand, wenn ich tief im Herzen der Angst eine befremdliche Absurdität leise wachrufe, öffnet sich in der Mitte meine Schädel sein Auge. Damit mache ich das Publikum bei mir abends für 10 Minuten mal platt. Ja, Dann zu mir kommen ja auch noch so das klassische Bildungsbürgertum, die schämen sich dann ein bisschen. Aber ich begreife den Satz auch nicht. Er hat nur einen guten Rhythmus, deswegen kann ich ihn auswendig. Ja.
Solange sie Bataille nicht mit Ratatouille verwechseln oder mit einem französischen Gericht oder so.
Würde ja auch keine Rolle spielen, weil Ratatouille kennt man vielleicht durch den Animationsfilm, aber alles andere ist ja schon Spezialwissen, was sie auch nicht mehr verwenden dürfen, weil sie damit Menschen ausgrenzen.
Stimmt es, dass Ihr Schreibtisch aus der Late-Night-Show im Bonner Haus der Geschichte steht?
Ich glaube in der Rumpelkammer.
Ihnen liegt was am Publikum, Ihnen liegt was am Theater, Ihnen liegt was am Spiel. Darum machen Sie in Stuttgart jetzt eine Spielplananalyse. Warum und was tun Sie da?
Auf jeden Fall keine Spielplananalyse machen. Das habe ich nur dem Intendanten gesagt. So ein Intendant ist ja wahnsinnig nervig. Der ruft sich ja 5-mal an, dann hat der Redaktionsschluss für sein Programmheft. Ja, und dann sag ich, du, machen wir doch Spielplananalyse. Aber natürlich mache ich keine Spielplananalyse. Das heißt halt so. Ich habe gelesen, Jean-Luc Godard hat auch mal 2 Millionen von Gebrauchtwagenhändlern in Hollywood gekriegt, weil er gesagt hat, er macht Lear mit Woody Allen als Narr. Die brauchen halt was, um in die Programmhefte was reinschreiben zu können. Ja, ich mache das, was ich immer mache. Ich gehe raus, sage guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Diverse. Mal schauen, wie der Abend läuft. Dieses Diverse nehme ich jetzt natürlich mit rein. Das bin ich dem politischen Bewusstsein in Stuttgart schuldig.
Aber Sie werden ganz konkret sich schon die Stücke vornehmen und so
Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Ich stürze mich auf zwei Stücke. Das eine ist, das ist natürlich als Blockbuster angesetzt vom Haus, das ist Cabaret in der Regie Callisto Bieto. Ja, also da geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Und das andere ist Der Sturm. Und das ist natürlich gerade Peter Brook gestorben. Seine letzte Inszenierung war Der Sturm so. Und das sind zwei so Eckpfeiler. Aber ich werde mich nicht mit jedem Stück beschäftigen, was da im Spielplan ist. Dazu fehlt mir die Zeit. Und das macht ja das Theater auch nicht.
Gehen Sie noch gerne ins Theater?
Nein. Schluss. Ich gehe lieber in die Oper, ehrlich gesagt, weil die, egal wie stark die Einfälle des Regisseurs sind, da habe ich schon die Musik als Garanten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen jetzt mit Oper beschäftigt. Ich habe eine Übernahme gemacht als Haushofmeister in der Ariadne und habe in Zürich einen Abend gemacht zur Premiere vom Rheingold. Und ich bin wirklich begeistert, was Sänger heutzutage schauspielerisch drauf haben. Also das hat nichts mehr mit Standbein, Spielbein zu tun. Und ich wiege 2 Zentner und kann in der kalten Künstlerhütte die Frau nicht umarmen. Im Grunde, die Besten sind Schauspieler, die hervorragend singen können.
Und das Publikum hat immer recht. An der Wiener Volksoper probt Harald Schmidt gerade mit der Sopranistin Annette Dasch die Eröffnungspremiere, die Dubarry. Premiere 3. September. Bei der Documenta in Kassel ist Halbzeit und es sind sogar nur noch weniger als 50 Tage, die verbleiben. Ruhe ist aber immer noch nicht eingekehrt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Auf zur Documenta appelliert der Bremer Kunsthallendirektor Christoph Grunenberg in einem Gastbeitrag des Bremer Kurier. Die Kunstschau, die seit Beginn von Antisemitismusvorwürfen überschattet wird, solle man selbst besuchen, um sich vor Ort eine eigene Meinung zu bilden, um gut informiert an der aktuellen Diskussion teilzunehmen, so Grunenberg. Er bedauert, dass die eigentliche Schau mit ihren Hunderten von Künstlerinnen und Künstlern sowie Werken an Dutzenden von Standorten in Kassel über den Eklat in den Hintergrund getreten sei, schreibt Grunenberg. Ob die Präsidiumsmitglieder der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kurz DIG, diesen Aufruf gelesen haben, ist nicht bekannt. Nur so viel steht fest. Präsident Volker Beck und Präsidiumsmitglied Konstantin Ganz wollen die Documenta am Dienstag besuchen. Allerdings geht es ihnen um mehr als nur die reine Information. Unseren Besuch verbinden wir mit dem Protest gegen den Dammbruch, den es in der Geschichte des Nahkriegsantisemitismus bei dieser Documenta gegeben hat, sagte Beck. Dass trotz entsprechender Hinweise antisemitische und menschenverachtende Werke weiterhin unkommentiert und unwidersprochen gezeigt würden, sei präzedenzlos, meint Beck. Ganz der Bundesvorsitzende des Jungen Forums der DIG ist, forderte, wie schon einige vor ihm, den Rücktritt des Documenta-Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Geselle, also dem Kasseler Oberbürgermeister, sowie des Artistic-Teams, also des künstlerischen Teams. Zudem müssten die Förderung und Strukturen der Documenta grundsätzlich hinterfragt werden. Nicht hinterfragt, sondern vor allem analysiert wird die antike Schlacht um Jerusalem. Ein computergeschütztes Forschungsprojekt der israelischen Antikenbehörde soll neue Einsichten in die Zerstörung des Zweiten Tempels bringen. Es zeige sich erstmals, an welchen Stellen die römische Armee in die Stadt eingedrungen sei, denn erstmals wurden die bei den Ausgrabungen gefundenen römischen Militärausrüstungen erfasst. Er leidet an der Ohnmacht der gebildeten Bürgerlichen im Fürstenstaat, schrieb Christian Eike Hirsch über den Universalgelehrten, den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Hirsch war sein Biograf. Aber der Publizist Hirsch arbeitete sich nicht nur an Leibniz ab, sondern auch immer wieder an Religionsfragen, unter anderem im Interview mit dem Physiker Werner Heisenberg. Außerdem verfasste Christian Eike Hirsch zahlreiche Werke über die deutsche Sprache, unter anderem ein Buch mit dem Titel »Sprachvergnügen für Besserwisser«. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurweg. Diese Ausgabe von Kultur heute endet. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend, dann ein Thema darin, Israel und der Dschihad wollen eine Feuerpause. Ihnen einen guten Abend.